Wenn die Wände Ohren haben und man schon vorsichtig sein muss, was man in Chatgruppen schreibt und man gar nicht mehr weiß, was man überhaupt noch glauben soll, dann steht es um das Vertrauen ziemlich schlecht.
Und zwar um das Vertrauen in andere und auch das Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten. Befeuert wird es durch die Berichterstattung und natürlich auch viele politische Statements, die uns täglich erreichen, denn die sind derzeit vor allen Dingen eins, nämlich düster.
Da geht es um Gefahren, um Risiken, um düstere Prognosen und worauf wir alles achten sollen und was uns droht, wenn wir das nicht tun.
Wohin das Vertrauen verschwunden ist, darum geht es in dieser Folge mit Diplompsychologin Maria-Christina Nimmerfroh.
Und Medien- und Kommunikationstrainer Tom Buschardt. Tom, was würdest du sagen? Bist du eher ein misstrauischer Typ, also auf der berühmten Skala bis zu 10? Also 10 ist besonders misstrauisch. Wo schätzt du dich ein?
Ja, wenn man misstrauisch jetzt als negative Eigenschaft einschätzt, dann würde ich sagen vielleicht so auf einer 5. Wenn man jetzt sagt, das geht auch in den Bereich berufliche oder beruflich bedingte Skepsis oder dieses ständige Hinterfragen, was man als Journalist natürlich auch antrainiert bekommt und wovon man dann über die Jahrzehnte natürlich auch sein Berufsleben mit wesentlich gestaltet, da würde ich sagen, bei Skepsis auf jeden Fall bei einer 10 und misstrauisch vielleicht bei einer 5.
Also misstrauisch würde ich so definieren, dass es darum geht, wie schnell man vermutet, dass ein anderer einem was Böses will. Also böse nicht im ganz Großen, und wie schnell man davon ausgeht, dass jemand Ziele hat, die man selber nicht unbedingt hat. Also einen übers Ohr zu hauen, ein bisschen beducken, vielleicht beschummeln, ja sowas.
Ja, also da gehe ich mit diesen Werten, die ich eben genannt habe, gehe ich konform. Wie sieht's bei dir aus?
Ja, ich glaube, ich bin eher vertrauensseliger und habe mich ja sicherlich da auch schon mal an der einen oder anderen Situation um Kopf und Kragen geredet, weil ich dachte, Mensch, dafür wird mich doch keiner in die Pfanne hauen. Da habe ich dann blöde geguckt. Also ich denke, ich bin eher der Fall, der erst, wenn er Evidenzen dafür hat, dass mich einer beduppen möchte, wenn ich das jetzt mal so salopp sagen darf, ich glaube, dann werde ich eher kritisch in Bezug auf die Motive. Also da würde ich vielleicht sagen, eine 3 vielleicht. Und ansonsten versuche ich, was die Faktenlage angeht, wenn ich Sachen zum Beispiel erstmal übernehme, also zum Beispiel die Recherchen für unseren Podcast, da versuche ich natürlich sehr kritisch zu sein. Das ist aber nicht unbedingt Misstrauen, sondern das ist eher eine berufliche Sorgfalt, dass ich nicht überall, wo Studie draufsteht, sofort sage, na ja, nehme ich, sondern erstmal gucke, wo kommt's her.
Ja, das ist das Schöne, dass MC die Studien dann auch hier immer auch im englischen Original lesen darf. Ich habe mal gehört, dass Vertrauen gewissermaßen sowas ist wie ein kontrollierter Kontrollverlust, gewissermaßen eine Wette auf die Zukunft und auf die Verlässlichkeit der anderen. Ist das zu philosophisch oder ist das schon psychologisch korrekt?
Also Vertrauen ist natürlich eine Form von Kontrollverlust, weil ich gebe die Kontrolle an eine Situation ab. Ich überlege mir vielleicht, lege vielleicht nicht mehr jedes Wort auf die Goldwaage oder ich teile vielleicht auch Informationen, die ich nicht gerade jedem erzählen würde. Oder ich, wenn es auch ins Materielle geht, ne, ich leihe jemandem Geld privat in der Hoffnung, ich würde es zurückkriegen. Das ist ja auch ein Vertrauensverhältnis. Früher konnte man ja sogar noch Autos verleihen. Das geht ja heute nicht mehr wegen der Versicherungsbedingungen. Das ist natürlich auch eine Form Vertrauensbeweis. Wir sprechen ja auch im Privaten von dem Vertrauensbeweis, der eben da geführt wird und sagen, hier, das ist ein Zeichen, was sich materiell oder in der Beziehung auch äußert. Und das führt natürlich dazu, dass ich die Kontrolle abgebe. Ne? Also bei dem berühmten Auto, was man früher noch verleihen konnte, ich reite mal darauf rum, gebe ich die Kontrolle ab, dass es heile wieder zurückkommt.
Ja, aber jetzt ist halt die Frage, woher kommt es, dass wir das Gefühl haben oder dass viele Menschen das Gefühl haben, weniger Vertrauen zu können oder auch weniger Vertrauen zu erfahren?
Ich glaube, das hat auch viel damit zu tun mit dem Fokus der Berichterstattung in Medien und sozialen Medien. Eine Story ist ja immer nur dann da, wenn Vertrauen missbraucht wird. Also es sagt ja keiner, Mensch, ich auf einer Party sagt, Mensch, ich habe vor 3 Monaten 3 Freunden Geld geliehen, ich habe es pünktlich zurückgekriegt, die sind alle nett und freundlich, sondern man kommt dann eher und sagt, boah, ich habe dem XY ein Gartenwerkzeug geliehen, niemals zurückgekriegt, der kriegt nie wieder was. Das kennt man ja auch im Privaten und dieses, dass das übersteigert, ist natürlich das, was auch in Berichterstattungen, in Medien Medien und sozialen Medien zu der Story führt. Nämlich dann, wenn man betuppt wird, übers Ohr gehauen wird, wenn es aus einer Vertrauenssituation im schlimmsten Fall sogar ein Verbrechen passiert. Ich glaube, das schürt auch eine ganze Menge Misstrauen.
Es ist jetzt auch die Frage, wo begegnen wir dem Vertrauen? Also ich hatte jetzt vor ein paar Tagen den Fall, da muss ich ein doch recht wertvolles Gerät in eine Retoure zurückpacken an den Versender. Und das war so ein Gegenwert von ungefähr 500 Euro und das sollte unverpackt einfach so in eine Packstation gelegt werden. Ich gebe zu, da hat der Lieferant offenbar sehr hohes Vertrauen in mich, aber ich habe relativ wenig Vertrauen in das System. Bin ich da übermisstrauisch bei sowas, dass ich da, oder bin ich nur skeptisch, dass ich mir sage, da sieht doch im Endeffekt derjenige, der es aus der Packstation holt, logischerweise dann von der Post bzw. DHL, der sieht ja dann, um was es sich da handelt.
Also insgesamt ist es so, dass Vertrauen, was auch mit einem Beziehungsaufbau zu tun hat, der kann auch sehr kurz sein. Ja, wenn ich zum Beispiel mich in eine ärztliche Behandlung begebe, vertraue ich in der Regel den Personen, die da irgendwas mit mir machen, was im Zweifel dann auch sehr unangenehm ist. Das heißt, dieser Beziehungsaufbau geht extrem schnell. Beziehungsaufbau hängt aber in der Regel an Menschen, die einen angucken, die einen anlächeln, vielleicht auch noch ein freundliches Wort dazu haben. Und den Fall, den du jetzt gerade skizziert, da spielt ja Mensch gar nicht mehr eine Rolle. Ne? Da gibt es einen Barcode und einen Knopf und irgendwelche anderen Sachen. Und das macht den Vertrauensaufbau natürlich extrem schwierig. Also das ist, fühlt sich unangenehmer als, wenn da jemand mit einem Lächeln steht und sagt, ich nehme das entgegen, ich kümmere mich darum und so weiter.
Ja, weil den einzigen Nachweis, den man da hat, ist ja dann im Prinzip, der eine hat das Fach geöffnet und der andere hat es wieder geöffnet. Also der eine hat es geöffnet und was reingelegt und der andere hat es geöffnet und wieder rausgelegt. Aber was denn da drin war, das ist ja nirgendwo dokumentiert. Also ich gebe zu, ich habe da immer so ein unruhiges Gefühl.
Genau, weil die Verifikation, die wir sonst aus sozialen Gesichtspunkten haben, ist, einer guckt mir ins Gesicht und sagt, ja, mache ich. Ja, und dann kann ich, und wir können das in der Regel sehr schnell entscheiden, vertrauen wir dieser Person oder nicht. Das macht jeder, wenn er einkaufen geht, wenn er in ein Restaurant geht oder eben zum Arzt oder irgendeine Dienstleistung in Anspruch nimmt, dann findet immer ein Vertrauensvorschuss statt. Ich gehe davon aus, dass das, was ich hier einkaufe, keine Gefahren hat. Ich gehe zum Friseur und hoffe, dass der Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin kein Unheil anrichtet. Und das verifizieren wir über den persönlichen Kontakt, indem wir jemanden angucken und ganz schnell die Entscheidung treffen. Das ist uns ist evolutionär so vorgesehen, dass wir ganz schnell zwischen Freund und Feind unterscheiden können. Und das ist dieser berühmte erste Eindruck.
Und das ist das, was uns wahrscheinlich abgeht, weil wir immer weniger persönlichen Kontakt haben?
Also das ist auf jeden Fall was in dem Zusammenhang erschwert wird. Denn das heißt, wir müssen andere, unsere Psyche ist darauf ausgelegt, ich sehe jemanden und unser Kopf kann ganz schnell entscheiden, geht oder geht nicht. Und diese Entscheidung leben wir dann auch. Wir verlassen ein Geschäft, wir führen ein Gespräch nicht weiter, wir fliehen vielleicht sogar, weil wir Angst haben. So, und dieser Mechanismus, der, wie gesagt, evolutionär so vorgesehen ist, der wird ausgeschaltet durch eben digitalisierte Prozesse. Das heißt, ich muss viel mehr nachdenken, viel mehr kognitive Anstrengungen unternehmen, um mir zu überlegen, ist das Phishing? Kann ich auf den Link klicken? Was weiß ich über diese Systeme? Bin ich in der Lage, diese Systeme zu bedienen? Was passiert, wenn das schief geht? Gibt es einen Käuferschutz? Gibt es einen Versenderschutz? Und was weiß ich alles. Das heißt, das ist kognitiv viel, viel aufwendiger, als jemandem ins Gesicht zu gucken und für mich zu entscheiden, hey, dir vertraue ich jetzt mal eben, was natürlich auch schief gehen kann. Und viel größere Maß an kognitiver Anstrengung. Das ist das, was uns das unangenehm macht.
Das heißt, wir brauchen ja mehr emotionale Anstrengung?
Kognitive Anstrengung.
Nein, aber ich meine jetzt, was ist mit der emotionalen Anstrengung?
Die ist natürlich auch extrem hoch, weil ich mich auf diese, und die Intuition wird ja quasi ausgeschaltet. Wie gesagt, wenn ich einen Menschen vor mir sehe, entscheide ich in der Regel intuitiv, vertraue ich dieser Person in dem Moment oder nicht. Und diese Intuition kann ja in einem digitalisierten Prozess nur am Rande stattfinden. Vielleicht nur deswegen, weil ich sage, boah, mit dem Anbieter habe ich schon öfter zu tun gehabt, das ging immer gut. Das wäre ja auch ein Teil, der auf die Intuition quasi einzahlt. Dann gibt es aber vielleicht neue Prozesse. Ich habe diese Woche sehr viel mit digitalisierten Behördensystemen zu tun gehabt. Funktionierte übrigens gut im Ergebnis, war aber natürlich erstmal fummelig und wo muss man den Personalausweis hinhalten und welche Apps müssen gleichzeitig geöffnet sein und so Kram. Wo ich dann sage, okay, intuitiv würde ich diesen staatlichen Systemen vertrauen. Ich weiß aber, es gibt auch falsche Links und Phishing und ich weiß nicht, was für Risiken, die da in der digitalisierten Welt unterwegs sind. Das heißt, ich muss aktiv meine Intuition zurückdrängen und sagen, ich muss mich jetzt voll konzentrieren, dass eben diese Prozesse, wo es eben auch um virulente Angelegenheiten geht, gut zu Ende gehen.
Du hast jetzt gerade den Staat angesprochen. Das ist ja genau das, wo die Menschen oder wo viele Menschen in Deutschland derzeit viel weniger Vertrauen zu haben. Warum ist man gegenüber der Politik und dem Staat so misstrauisch?
Also ich vermute auch, dass das viel mit der Berichterstattung zu tun hat. Es gibt auch einige Kommentatoren, ich halte das für sehr plausibel, die sagen, das sind die wirtschaftlichen Veränderungen, die uns erwischen. Also wir kennen ja alle den Satz, die fetten Jahre sind vorbei. Wir haben, was in den Industrienationen angeht, in Bezug auf Arbeitsplatzunsicherheit, Konjunktur, höhere Inflation. Also es gibt eine ganze Menge von Kennzahlen, die das Leben des Einzelnen im wirtschaftlichen Handeln einfach schwieriger machen und die auch aus guten Gründen Angst hervorrufen. Ja, also ne, die Arbeitsplatzunsicherheit hat in Deutschland an vielen Stellen zugenommen. Und oder sei es auch die Belastung der Sozialsysteme und so weiter. Und das alles führt dazu, dass generell wenig Vertrauen da ist. Die werden das schon richtig machen, weil die Probleme halt so immens ist. Ne? Weil es kein Strahlemann kommt, der über Nacht irgendwie so ein Deus ex machina das alles irgendwie löst und dann passt das alles wieder. In Demokratie noch das weitere Problem. Ich nenne es mal Problem, das Problem der Partizipation. Also in anderen Systemen kann man sagen, okay, das machen wir jetzt einfach mal so, dann haben wir eine große Unfreiheit und keine Partizipation, aber wir haben Lösungen, die sind in der Regel falsch, aber die Leute leben dann irgendwie damit, zumindest für einige ist es dann gut. Und ich glaube, dass ein großes Problem der Demokratien in Industrienationen aktuell ist, dass eben das, was man eigentlich in der Tiefe des Herzens möchte, da möge einer kommen und das alles wieder richtig und gut machen, aus strukturellen Gründen, einfach weil das demokratische System es nicht stattfinden kann. Und da die meisten Menschen sich jetzt ja auch nicht mit den Tiefen des Sozialsystems und der Versicherung, der Finanzierung, der zukünftigen Haushaltslagen irgendwie beschäftigen, dass da so eine zu große Distanz da ist. Und diese Distanz führt nicht zu Vertrauen, was eigentlich positiv wäre, sondern eben zu der Entfremdung. So, die können das ja alle nicht. Und damit schüttet man quasi kognitiv das Kind mit dem Bade aus.
Ja, und da müssen wir uns gewissermaßen mal die Sonntagsfrage anschauen. Ich habe mal in den 1980er Jahren nachgeschaut. Da gab es die Sonntagsfrage zwar auch, aber die gab es nicht jeden Sonntag. Die gab es vielleicht einmal im Monat oder manchmal auch alle 6 Wochen. Und 6 Wochen vor den Wahlen gab es sowieso keine Umfragen mehr, die veröffentlicht wurden, weil man die Wahlen nicht mehr beeinflussen wollte. Also das klingt jetzt so ein bisschen wie Opa erzählt von früher, aber es waren tatsächlich mal so. Und ich hatte das Gefühl, da ist etwas mehr Entspannung in der Bevölkerung, weil jetzt haben wir ja im Endeffekt dadurch, dass jede Woche in verschiedenen Medien verschiedene Umfragen, die sich alle irgendwie ähneln, veröffentlicht werden, dass wir gewissermaßen schon eine wöchentliche Volksabstimmung über die Bundesregierung haben.
Ja, und dann auch mit den entsprechenden Auswirkungen. Wenn man die Zahlen einfach zur Kenntnis nehmen würde, wie sie sind, ja, nämlich mit den großen Ungenauigkeiten, wir haben jetzt jede Woche eine Partei ist immer knapp vor der anderen, das ist ja, ne, und dann tauschen die mal die Plätze und dann unter den kleineren gibt es dann auch mal einen, der ein bisschen weiter vorne ist. Als Statistikerin würde ich sagen, ist total egal. Also einmal.
Also es sind 3% Risiko drin, ne? Also 3% Variable, aber die Medien berichten darüber, wenn eine Partei 1% wieder nach oben oder nach unten gegangen ist.
Also das ist statistisch tatsächlich unlauter. Ja, also sag mal, in einer Seminararbeit von einem Studenten würde das bei mir nicht über den Tisch gehen. Das hilft aber nichts, das ist jetzt meine Privatmeinung. Aber wenn ich nicht mit der Gelassenheit daran gehe und das quasi jede Woche, wie du gesagt hast, zu einer Volksabstimmung mache über die Stimmung in Deutschland, dann ist das ja so eine selbsterfüllende Prophezeiung. Ne? Also da werden 1000 Leute befragt und dann kommt da irgendwas raus. Wie du richtig gesagt hast, plus minus 3%. Da kann ich, zumindest wenn es eng ist, kann ich die Dinge auch würfeln. Da kann ich auch Streichhölzer ziehen, wer gerade vorne ist.
Das ist genau der Punkt, wo ich mir dann sage, früher hat man halt gewählt und 4 Jahre später wurde nochmal gewählt. Und dazwischen hatte man dann vielleicht einmal im Monat oder alle 6 Wochen eine kurze Umfrage, über die wurde dann berichtet und dann war es aber auch gut. Jetzt hat man ja den Eindruck, dass wenn die beispielsweise die Regierungskoalition ein paar Prozentpunkte verliert, dann weiß man ja im Endeffekt, Politik ist ja auch sowas wie eine Aktie. Ja, manchmal muss man halt auch ein paar unangenehme Meldungen nach außen bringen und dann sinkt die Aktie halt und dann hat man irgendwann eine Bodenbildung und wenn es mit der Aktie einigermaßen dann wieder vernünftig läuft, geht sie natürlich auch wieder Richtung Norden. Das können wir in der Politik ja gar nicht mehr abwarten, weil wir sozusagen in Echtzeit, Regierung kündigt was an, ist noch gar nicht umgesetzt, aber es gibt schon sozusagen Volksabstimmung darüber in der nächsten Sonntagsfrage und dann wird die Nachricht wieder korrigiert. Also wir haben es jetzt gesehen mit 1.000 Euro steuerfreie Prämie. An sich immer eine schöne Idee, wenn Menschen 1.000 Euro steuerfrei bekommen können. Die Frage ist halt nur, wer bezahlt's? Das Ding war offenbar nicht zu Ende gedacht. Der Bundesrat hat's wieder kassiert. Einige haben mental schon damit gerechnet mit diesen 1.000 Euro. Andere Unternehmen haben schon angekündigt, dass sie die zahlen werden. Viele andere haben gesagt, sie werden sie nicht zahlen. So, wer hat denn da jetzt wo, wie, welches Vertrauen verspielt? Und am Ende lebt man nur noch in einer Gesellschaft, wo man das Gefühl hat, überall bricht das Vertrauen weg. Du kannst dich auf nichts mehr verlassen.
Also wir brauchen an der Stelle
ja, Entschuldigung,
für die politischen Prozesse Neugierde und Gelassenheit. Neugierde dahingehend aufmerksamer zuhören, denn in der Politik hat ja natürlich keiner gesagt, das Geld ist am 1. November 26 aus dem Konto, sondern in der Politik haben alle gesagt, wir wollen das, ja, wir haben das beschlossen. So, Neugierde, sage ich in Bezug auf politische Prozesse, davon, dass ein Zustimmungsgesetz dem Bundestag passiert erstmal noch gar nichts, denn da hängt noch der Bundesrat dahinter. Also da brauchen wir Neugierde auf, naja, wie funktioniert denn der Kram tatsächlich? Und wir brauchen dann auch die Gelassenheit zu sagen, naja, dann gucken wir mal, was damit noch passiert. Natürlich bei dieser 1.000-Euro-Sache waren viele auch überrascht, weil eigentlich hätte man ja erwartet, dass die Kolleginnen und Kollegen aus dem Bundestag, vielleicht mal aus dem Bundesrat, Entschuldigung, mal Bescheid sagen und sagen, hör zu, Leute, ich weiß gar nicht, ob das bei uns so gut geht, schaltet mal einen Gang zurück. Ich meine, die sind ja auch eigentlich auch alle Parteifreunde.
Aber mit dieser Ankündigung kommst du wieder heil über die nächste Sonntagsfrage rüber.
Ja, aber da ist jetzt der falsche Mechanismus. Also entweder, das ist auch inkonsequent. Entweder mache ich als Regierung und sage, ich mache Regierungshandeln nach Umfragen. Es gibt ja auch, ne, Merkel ist das ja lange Zeit auch nachgesagt worden in einigen Sachen. In einigen dann wiederum nicht. Insofern ist das auch nicht konsistent. Dann kann ich sagen, okay, ich lasse die Vorschläge, die ich habe, irgendwie durch Umfragen laufen und entscheide mich danach. Halt jetzt, finde ich, eine wahnsinnig gute Lösung, kann man aber machen. Im Moment funktioniert ja weder das eine noch das andere. Also insofern, entweder muss Regierungshandeln davon wieder unabhängig werden. Ne? Ich glaube, Walter Scheel hat es gesagt, es geht nicht darum, politische Themen populär zu lösen, sondern es geht darum, politisches Handeln populär zu machen. Das ist jetzt sinngemäß, das ist kein Originalzitat, aber so in diese Richtung ging das. Das halte ich für sehr plausibel und deswegen brauchen wir die beiden Komponenten Neugierde und Gelassenheit. Neugierde in Bezug auf politische Fragen und Prozesse und sich auch mal die Mühe machen und sagen, wie sieht es denn jetzt tatsächlich dahinter aus? Und wenn ich mich jetzt mit jemandem, der 21 ist, über Rente unterhalte, dann muss ich mich schon warm anziehen. Dann muss ich ein bisschen mehr von der Sache verstehen, als nur, ja, sieht nicht gut aus. Ne? Das ist ein bisschen zu kurz. Und ich brauche auf der anderen Seite auch die Gelassenheit zu sagen, okay, solange das nicht vom Bundespräsidenten unterschrieben ist, ist das Gesetz noch nicht da.
Ja, aber dann ist natürlich die Frage, wie sehr beschäftigen sich die Menschen mit den Regularien des Staates? Und die schauen auf den Bundeskanzler, die schauen auf die Bundesregierung und sagen, wenn die sagt, das und das wird gemacht, dann wird das schon so kommen. Da sagt doch keiner, nee, ich warte erstmal ab, ob der Bundespräsident das vielleicht auch unterschreibt.
Das war das mit der
Neugierde. Das können, glaube ich, nur Juristen.
Nein, ich hätte da auch Erwartungen an Bürgerinnen und Bürger. Also die wissen auch, dass wenn sie jemanden wählen, der ein politisches Programm hat, wird das nicht nächste Woche umgesetzt. Also interessanterweise scheinen ja besonders FDP und Grünen Wähler das immer zu glauben. Man wählt eine Partei und am nächsten Tag wird das umgesetzt. So viel von der Demokratie sollte man dann schon verstehen. Dass man also sagt, okay, das ist ein Prozess, das ist ein Aushandlungsprozess, da kommt vielleicht was oder es kommt nicht. Insofern, das meinte ich mit Neugierde und Gelassenheit. Ansonsten kann man sich eben zu bestimmten Sachen auch nicht äußern. Also Merz hat ja auch immer mal wieder durchblicken lassen, dass er auch Defizite in der eigenen Kommunikation sieht. Und ich würde mal sagen, da müssen alle mal ein bisschen nachlegen. Also Bürgerinnen und Bürger mit Neugierde und mal ein bisschen tiefer einsteigen und Politikerinnen und Politiker dann mal mit etwas besseren Äußerungen. Das ist ja teilweise auch verheerend.
Ja, aber was du gerade ansprichst, das hört man ja vor allen Dingen immer gerne so um 18.01 Uhr, wenn die ersten Hochrechnungen bzw. ersten Prognosen kommen, dass viele Politikerinnen und Politiker dann sagen, ja, es ist uns nicht gelungen, schaffen die, unsere Ziele richtig zu kommunizieren. Das ist für mich immer so eine Nebelkerze, weil wenn ich letztlich 5%, 10% weniger Marktanteil habe als Partei, dann kann es vielleicht auch am Produkt liegen und nicht immer nur an dem Marketing bzw. der Kommunikation dazu. Und da machen sich, glaube ich, viele einen schlanken Fuß, dass sie immer sagen, ja, es lag an unserer Kommunikation, es liegt gar nicht an uns, es liegt gar nicht an unseren politischen Ideen, es liegt an der Kommunikation, weil wir es nicht geschafft haben, den Wählerinnen und den Wählern das entsprechend gut zu vermitteln. Und ich denke, das trägt auch mit zu einem großen Vertrauensverlust in die Politik bei, weil da sich niemand mehr hinstellt und sagt, ja, stimmt, irgendwie hatten wir da wohl ein paar falsche Ideen.
Also wir haben das interessante Phänomen in Bezug auf Vertrauensverlust, dass die Wahlbeteiligung nicht mehr sinkt. Wir hatten Zeiten in Deutschland, wo Wahlbeteiligung wirklich kontinuierlich gesunken sind. Das war in den 1980er Jahren. Da gab es noch den Begriff Politikverdrossenheit. Den kennt, glaube ich, heute keiner mehr. Also ist jetzt nicht so, als wäre das alles völlig neu. Das heißt, wir haben keine sinkende Wahlbeteiligung, aber insgesamt einen großen Vertrauensverlust. Also und zwar durch die Bank. Also genauso wie du das beschreibst, man Politiker-Image weiterhin in freiem Fall und ein generelles Misstrauen in staatliches Handeln, ja, in Polizei, in Rettungsdienste, in kommunales Handeln, Politiker sowieso gleich dreimal. Und das ist ja auch das, weswegen wir jetzt hier zusammensitzen. Ja, wo kommt's hin und wie kommen wir aus der Nummer wieder raus? Und ich halte Vertrauensverlust in einen liberalen Rechtsstaat für gefährlich. Also ich halte das wirklich für ein riesiges Problem. Und sehe natürlich da Hohl- und Bringschuld. Also mit Ursachen haben wir schon drüber gesprochen. Aber wie kommen wir aus der Nummer wieder raus? Das ist für mich ein ganz wichtiges Problem. Und das hat natürlich auch viel damit zu tun, wie über Politik gesprochen wird. Deswegen sage ich ja Neugierde und Gelassenheit. Sich auch mal wieder vernünftig zuzuhören, sich auch mal mit politischen Fragen etwas tiefer zu beschäftigen, weil die ja gar nicht so uninteressant sind. Also wenn ich jetzt zum Beispiel Außenpolitik nehme, viele Leute machen gerne Urlaub in Dubai. Ja, das ist im Moment eine nah am Kriegregion. Warum interessiere ich mich nicht mal für deren politisches System oder wie die in der OPEC zusammenarbeiten oder solche Sachen? Das ist für einige viel weniger relevant als irgendwie die neuesten Pauschalangebote da in die Region. Das finde ich persönlich sehr, sehr schade.
Ja, aber das ist dann halt auch der Punkt, wenn Menschen dort Urlaub machen, wollen sie sich dann wirklich mit der OPEC beschäftigen oder ist dann nicht eher der abendliche Drink an der Hotelbar das Entscheidende, womit man sich da beschäftigt?
Ich bin ein großer Fan von abendlichen Drinks an Hotelbars. Sag aber ganz offen, ich bin kein Fan der Urlaubsregion Dubai, da zieht's mich nicht hin, aber jeder ist da frei, da schöne Dinge zu tun. Das muss ja jetzt nicht beim romantischen Abend sein oder beim Familienabendessen, aber dass man sich mal für ein bisschen mehr interessiert als nur dieses, was nützt es mir, was bedeutet das für mein Konto? Also der Kopf auf dem Hals ist nicht nur dazu da, damit es nicht reinregnet.
Das mag ja ein guter Ansatz sein. Die Frage ist aber letztlich beim Vertrauensverlust. Wir haben das Bedürfnis nach einfachen Antworten auf komplexe Themen. Und wenn es die nicht gibt oder wenn wir meinen, sie hätten sie und sie sind dann hinterher doch nicht eingetreten oder haben sich als unwahr entpuppt, das nagt doch dann viel stärker an uns, als dass es jemals Vertrauen wieder aufbauen kann.
Also da bin ich auch A, ganz deiner Ansicht und B, da sehe ich die Verantwortung 100% bei politisch Handelnden. Bei manchen Statements, und ich höre wirklich sehr aufmerksam zu, denke ich mir, das hätte sie jetzt auch nicht sagen können. Also das wäre völlig über gewesen, also völlig überladen, total abstrakt. Es geht nicht um Menschen, sondern, um Fürsorgeempfänger oder Steuerzahler. Hey, sorry, das sind Menschen dahinter. Also das ist jetzt mal ein banales Beispiel. Ich gehe regelmäßig die Wände hoch, wenn ich so politische Statements höre. Ich habe vor kurzem für eine der Landtagswahlen im Herbst 2 Wahlprogramme komplett gelesen. Ich meine, das tut sich also schon keiner an. Die unterschieden sich auch sehr stark. Das eine war wie üblich sehr unverständlich, wo man sagt, okay, mit politischem Hintergrundwissen kriegt man da die politischen Botschaften auch raus. Das andere war etwas platter, dafür war es fachlich dann nochmal deutlich schlechter. Da muss in der Kommunikation unglaublich viel passieren. Ich greife da den Bierdeckel von Merz auf und die Steuererklärung und sage, auch ein Wahlprogramm muss auf den Bierdeckel passen.
Der Bierdeckel mit der Steuererklärung ist ja nie gekommen. Er hat es höchstens nach Bonn geschafft, ins Haus der Geschichte. Dort ist er dann gemeinsam mit dem Spickzettel von Manuel Neuer irgendwo aufgetaucht oder von Jens Lehmann, Entschuldigung, mit dem Spickzettel von Jens Lehmann. Aber
Also die Politiker liefern an der Stelle nicht, und zwar auf allen Ebenen nicht. Also ich sage mal ein Beispiel aus der Kommunalpolitik, da saß ich mal mit einem Kommunalpolitiker zusammen, rhetorisch war der jetzt nicht so wahnsinnig begnadet, und dann haben aber unglaublich fleißig, unglaublich engagiert und hatte wirklich gute Themen. Und er sagte dann, Mensch, wir haben ein Riesenproblem bei uns in der Kommune, war eine Kleinstadt, da ging es um die Finanzierung des Schulmittagessens. Und er erklärte mir dann was mit Trägern und Zuschüssen, das ist ein hochkomplexes System, und er machte sich da echt einen Kopf drum, weil das für die Städte und Gemeinden wirklich echt viel Kohle ist. Ja, da macht man sich ja keine Gedanken zu. Und dann denke ich mir, okay, das mit den Trägerstrukturen und Zuschüssen, das müssen wir anders machen. Und ich habe ihm gesagt, reden Sie doch einfach über Mittagessen für Kinder. Mittagessen für Kinder ist ein Top-Thema. Kinder interessieren sich dafür. Also alle, die zur Schule gehen und irgendwie mit Leuten, die zur Schule gehen, zu tun haben, interessieren sich für Mittagessen. Und jeder versteht was von Mittagessen. Ja, also jeder hat schon mal Kantine, Bundeswehr,
Unimensa. Ich denke, die meisten Menschen haben schon mal mittags gegessen.
So, das heißt, ich habe ein absolutes Knaller-Thema. Nur so wie der das erklärt hat, schläft jeder sofort nach der ersten Zeile ein. Und dann, das ist eine Aufgabe von Politikern zu sagen, so Leute, es geht hier um das Mittagessen für Schülerinnen und Schüler, und da haben wir folgende Ideen, da müssen wir Folgendes machen. Und das ist gerade in vielen Ebenen der Politik, gehen diese Feinheiten, die große Auswirkungen haben, gehen total verloren, weil Politiker nicht in der Lage sind, das vernünftig auf die Straße zu bringen. Und das verhungert dann zwischen sozialen Trägern und Zuschüssern, obwohl es echt um Mittagessen geht.
Das Mittagessen verhungert thematisch.
Ja, das
ein schönes Bonbon. Schauen wir auf den Populismus. Der Populismus erweckt ja sozusagen relativ schnell Vertrauen, zumindest bei denjenigen, die dafür empfänglich sind, indem er vorgaukelt, wir haben hier einfache Lösungen für komplexe Probleme. Irgendwann stellt man dann fest, auch wenn der Populismus da mal Farbe bekennen muss, so einfach geht es dann doch nicht, ist es dann noch schlimmer als vorher, weil er erst Vertrauen aufbaut und es dann auch wieder zerstört?
Das kommt immer drauf an. Es kommt zum Beispiel darauf an, wie die Rezipienten, wie man so schön sagt, darauf reagieren. Es gibt ja zwei Möglichkeiten. Entweder Entscheidungen und Ankündigungen liegen so weit auseinander, dass das schon wieder durch andere Themen überlagert wird. Wir erleben ja auch, dass alleine die Themenhäufung extrem schnell ist. Ja, da geht es noch um Sport, um Wale, nochmal um Sport und dann irgendwelche Politiker, die komische Dinge tun, und dann dreht sich das alles wieder von vorne. Wir haben eine extrem hohe Schlagzahl in den Nachrichten. Das heißt, bis ich mich dann erinnere, dass mir mal einer was versprochen hat, was dann doch nicht gekommen ist, wo vielleicht auch die Wirkung nicht auf den Punkt genau so feststellbar ist, kann es sein, dass das dann schon wieder in anderer Kommunikation und Themen völlig verschwimmt. Oder eben ich stelle fest, hey, ich wollte das als Wähler oder Wählerin wollte ich anders haben, und dann muss ich halt nachher abstrafen und wieder eine andere Partei wählen, und die dreht dann das Ganze wieder auf links.
Ja, oder bei der nächsten Sonntagsfrage einfach sagen, dass man sie anders wählen würde, aber letztlich kann man ja dann eh wieder erst in ein paar Jahren zur Wahl gehen. Werden wir das jetzt immer häufiger erleben? Ich meine, wir haben ja damals schon bei der sogenannten Ampelregierung unter Olaf Scholz, hat man ja schon das Gefühl gehabt, 3 Jahre sind eine kurze Zeit für eine Regierung, und jetzt bei Friedrich Merz und Lars Klingbeil hat man ja das Gefühl, die schaffen noch nicht mal diese 3 Jahre.
Das ist aber jetzt wirklich auch handwerkliche Fehler aus der Regierung. Also da würde ich jetzt tatsächlich das den Politiker und Politikern ankreiden. Die wussten, in was für einer schwierigen Situation, konjunkturell schwierig, sie die Regierung übernehmen. Und ich persönlich als politisch denkender Mensch und der auch wirklich mal guckt, wie einzelne Sachen funktionieren, ich bin erschüttert sowohl über Tempo als auch über Entscheidungsqualität. Also da ist mein Mitleid jetzt wirklich nicht mehr so richtig groß.
Jetzt könnte man sagen, nun, aus der Opposition heraus hat Friedrich Merz natürlich eine Menge Sachen gefordert. Jetzt in der Regierung stellt er fest, ist ja gar nicht so machbar, schon gar nicht mit dem Koalitionspartner, und rudert entsprechend zurück. Kann man sagen, er hat da Vertrauen gebrochen, oder ist das eher etwas, wo du sagst, da hat die Realität ihn eingeholt?
Wahrscheinlich eine Mischung aus beiden, aber es mit dem Vertrauen ist ein ganz wichtiger Punkt. Und ich würde Politikerinnen und Politikern auch raten, genau darauf Wert zu legen. Das war vorhin Populisten angesprochen. Die haben natürlich, zumindest in Deutschland, oft die glückliche Situation, dass sie noch nie regiert haben oder lange nicht mehr regiert haben oder vielleicht auch in einigen Parlamenten gar nicht sind. Das heißt, die können auftrumpfen. Ja, die können also sagen, hier, ich bin der Neue, oder wir sind die neue Bewegung, die jetzt das alles anders macht und anders vorhat. Und dieser Vertrauensaufbau, der wird von Politikerinnen und Politikern, die schon näher an der Regierung sind oder waren, nicht berücksichtigt. Die erzählen dann was über Inhalte oder hauen mal eine etwas knallige Forderung raus und denken, damit läuft das dann schon. Weil aber das ist unten drunter fehlt. Also es wird ja bei der FDP, die ja aus dem Bundestag geflogen ist, denen wird ja auch zu Recht vorgeworfen, dass Vertrauen in ihr Regierungshandeln oder in ihre politische Kraft völlig verspielt zu haben. Und da würde ich auch sagen, naja, da muss auch jetzt mal genau daran gearbeitet werden, weil einfach nur immer über Vertrauensverlust zu sprechen, aber aktiv nicht zu tun. Und das ist echte Arbeit. Jeder kennt das aus dem Privaten. Wenn einmal ein Loyalitätsbruch stattgefunden hat, hat es im Privaten jemand sehr, sehr schwer wieder zu beweisen, hallo, lass uns wieder zusammenkommen, wir waren noch mal befreundet, wir wollen wieder was zusammen machen. Jeder weiß, ne, das Schmerz, das ist lang anhalten. Das passiert im Politischen genauso. Und das heißt, das, was ich dann im Privaten tue, nämlich den Vertrauensaufbau, den müssen Politikerinnen und Politiker auch leisten. Das ist Herkulesaufgabe, ne, zusätzlich zu den ganzen inhaltlichen Sachen. Aber es wird zu wenig Wert darauf gelegt. Also ich kann nicht immer nur coole, fancy Konzepte haben und dem Nachbarn auf die Nase hauen. Das reicht nicht als Politik.
Dann ist halt die Frage, inwiefern diese Herkulesaufgabe nach einer Sisyphos-Technik erfolgen muss in der Umsetzung. Weil ich habe nicht den Eindruck, dass es da wirklich vorangeht. Oder sind wir Bürgerinnen und Bürger da nicht eher in der Pflicht, mal wieder einen Vertrauensvorschuss zu verteilen, damit überhaupt jemand die Möglichkeit hat, Vertrauen aufzubauen. Weil wenn ich kein Vertrauen mehr habe oder kein Grundvertrauen mehr habe, dann achte ich ja auch viel eher auf die Fehler, die da entsprechend passieren und nicht mehr auf das, wo vielleicht jemand dann doch etwas anschiebt, was letztlich sich zum Guten wenden könnte. Dass ich sage, okay, ich warte jetzt erstmal diese Maßnahme ab, wie sich das in ein, zwei Jahren entsprechend darlegt, beispielsweise mit der wirtschaftlichen Entwicklung in Deutschland, mit der Inflation, mit dem persönlichen Gehalt, mit dem persönlichen Wohlfühlgefühl und treffe dann eine entsprechende Entscheidung. Und nicht erstmal wieder, wenn das nächste Meinungsforschungsinstitut anruft und sagt, wen würden Sie denn am nächsten Wochenende wählen?
Also Politik ist ja praktisch ein Meer aus halb vollen Wassergläsern. Ja, also ein unglaublich komplexes System und ich kann mir von diesen halb vollen und halb leeren, der Spruch von dem halb leeren und halb vollen Glas, den können wir auch schon rückwärts. Und man muss sich das so vorstellen, als hätte ich quasi eine Turnhalle von halb vollen und halb leeren Wassergläsern und könnte auf jedes Glas zeigen und damit belege ich meine Position. Also ich kann ohne Probleme 10 Fakten und Zahlen finden, die mir belegen, dass es mit Deutschland vorangeht. Ich meine, wir sind 80 Millionen Leute und sind unter den Top 5 der größten Volkswirtschaften der Welt. Da muss erstmal einer gegen anstinken mit den paar Leuten.
Ja, und dann ist die Frage, inwiefern hat man das Vertrauen, dass das so bleiben wird?
Genau, und das ist natürlich dann auch eine Aufgabe, die auch selber ich als Vertrauen in dieses System habe. Ich nehme mal ein Beispiel von dieser Woche, wo ich mich mit digitalen Behördendienstleistungen rumschlagen musste. Und ich habe das mit voller Überzeugung getan, weil ich dachte, Mensch, hingehen und Briefe schreiben ist viel, viel aufwendiger. Ich bin eigentlich froh darum. Das heißt, ich bin mit einem Vertrauensvorschuss in diesem Prozess gestartet und nicht, oh Gott, ist das kompliziert, wie lange dauert das denn? Geht das nicht einfacher und muss das die 17-Faktor-Authentifizierung sein? Sondern es ist auch meine Haltung zu sagen, hey, ich finde es gut, dass das jetzt in diesem Staat geht. Ich beklage jetzt nicht die 17 anderen Dienstleistungen, die ich jetzt noch nicht digital machen kann, sondern ich nehme mir jetzt die Zeit und den Kaffee und setze mich da auch mal hin. Und da würde ich dir auch zustimmen und sagen, ich muss morgens aufstehen und sagen, ich lebe mit bewusster Entscheidung in diesem Staat. Nicht, weil ich nie auswandern kann oder weil woanders keiner Psychologen braucht, sondern ich muss mich an der Stelle auch bekennen. Und das ist der individuelle Vertrauensaufbau, den ich leisten muss. Den leiste ich im Privaten ja auch. Ich stehe ja auch auf und sage, ich habe mich bewusst für diesen Arbeitgeber entschieden. Ist nicht jeder Tag schön, aber irgendwo habe ich eine Entscheidung getroffen. Ich habe eine Entscheidung, eine Familie zu gründen oder in einer Partnerschaft zu leben. Also das, was wir mit dem Staat versuchen, ist das, was wir im Privaten nämlich gerade nicht machen. Wir ändern ja nicht jeden Tag langfristige Entscheidungen. Ja, wir kaufen nicht jeden Tag ein neues Auto und sagen, okay, das haben wir gekauft, das fährt ganz gut, da bleibe ich jetzt erstmal dabei. Ja? Und diese positive Haltung zu dem persönlichen Umfeld, die wir im Privaten und im Beruflichen in der Regel haben, die müssten wir jetzt nochmal eine Ebene größer ziehen und sagen, ja, ich wohne hier, ja, Wetter ist oft schlecht, aber insgesamt ist das schon ein Staat, in dem ich das gerne möchte, weil dieses ständige Wiederholen des Misstrauens führt eben genauso, wie du sagst, zu dem self-fulfilling prophecy. Das größte Problem ist, ich kann ja alles belegen. Ich kann morgens aufstehen und sagen, der Staat ist nicht in Ordnung und mir fallen 1000 Sachen ein. Ich kann morgens aufstehen und sagen, ich lebe gerne in diesem Staat, da fallen mir auch 1000 Sachen ein. Ja, das ist wirklich eine Haltungs- und Wertungsfrage, weil ich kann kein objektives Urteil darüber treffen, ob dieser Staat funktioniert.
Also mehr Austausch über die Bubbles hinweg. Ich vermute mal, dass du als Diplompsychologin gewisse selbstheilende Mechanismen hast, mit denen du sozusagen wieder Vertrauen, was vielleicht bei dir erschüttert war, gegenüber anderen Menschen oder Institutionen wieder aufbauen kannst. Hast du da einen Tipp für uns, wo man sagen kann, pass auf, wenn du jeden Morgen die und die Übung machst, dann bist du stärker in Sachen Vertrauen unterwegs?
Stärken, Stärken, Schwächen, Schwächen, ne? Alter Psychologenspruch. Die wichtig ist wirklich, sich selber klar zu machen, warum mache ich das? Ich frage das auch in der Beratung sehr gerne. Was motiviert Sie hier zur Arbeit? Ne? Also ich sehe ja in der Regel in der Beratung sehe ich ja nur Teams, die nicht funktionieren. Ist ja Teil meines Berufs. Dann frage ich, was motiviert Sie hier zu arbeiten? Und dann gibt's was, ne? Also das die Kollegen oder die Tätigkeit oder was auch immer. Das muss ich auch regelmäßig hervorholen. Also es hilft, sich regelmäßig klarzumachen, warum man das macht. Also warum man genau das macht, warum man im privaten Sachen macht, im beruflichen Sachen macht. Und es wird in der Regel einen positiven Grund geben, weil wir in Deutschland selten per körperlicher Gewalt zu irgendetwas gezwungen werden. Und das mal erstmal sich selber klarzumachen, aber vielleicht auch mal auszusprechen, das ist eine wichtige Übung.
MC war schon mal im Kanzleramt und da ist natürlich, wenn man im Kanzleramt ist, wahrscheinlich die Sicht auf Deutschland eine etwas andere als die, die man vielleicht als Kommunalpolitikerin und Kommunalpolitiker hat. Sind die da oben, ich sage das bewusst so, so weit vom Volk weg inzwischen gerückt, dass man nur noch Zahlen, Daten, Fakten, Umfragen braucht, um zu spüren, hat das Volk noch Vertrauen zu mir oder auch nicht?
Also meine Kontakte in die aktuelle Bundesregierung sind nicht so stabil, aber ich will die Frage trotzdem beantworten. Ja, zu oft. Und es gibt eine psychologische Erklärung auch dafür. Psychologisch hat die stärkste Wirkung auf uns, wenn einer vor uns steht und uns was erklärt, was sagt, nett und freundlich zu uns ist oder eben das auch gerade nicht. Diese Wirkung ist durch keine Zahlen, Daten, Fakten, PowerPoint, Insa-Umfrage etc. irgendwie zu toppen. Das heißt, die berühmte Blase Berlin besteht in der Regel daraus, dass der menschliche Kontakt nur noch auf eine kleinere Anzahl von Leuten begrenzt ist. Das ist das, was man sagt, na, die kriegen ja vom normalen Leben nichts mehr mit. Das hat was mit der Terminschlagzahl zu tun, mit der Umgebung, mit Häufigkeit, mit der zu treffen ist etc. Das heißt, die sind, dadurch, dass sie räumlich abgekoppelt sind, dass Bonn auch Berlin auch ganz anders als Bonn früher, das habe ich auch noch erlebt, sind sie wirklich entrückt, weil eben der direkte Kontakt und damit die direkte Einflussnahme gar nicht mehr groß genug ist. Und das kann nicht getoppt werden durch Zahlen, Daten, Fakten und noch ein Verbandsvertreter betet aktuelle Entwicklungen runter. Also das ist die lange Antwort und die kurze Antwort ist ja.
Okay. Da bin ich ja froh, dass wir mit der langen Antwort noch etwas gehaltvollere Informationen bekommen haben als einfach nur ja. Aber was machen wir jetzt mit dem Vertrauensverlust? Wie gehen wir jetzt damit um? Also soll ich jetzt meinen Wert, den ich eingangs zu dieser Folge genannt habe, soll ich den auf den Zielwert drücken? Muss ich da irgendwie drauf hinarbeiten oder kann man sagen, wir lassen es einfach mal laufen, stellen es aber verschärft unter Beobachtung. Wir sind noch in der Diagnose und noch nicht in der Therapie.
Der Misstrauenswert von Anfang ist eher persönlichkeitsstabil. Wir haben ja alle ähnliche Umgebungen und dann gibt es natürlich dann Leute, die berufsbedingt irgendwie misstrauischer sind. Wenn man einen Polizisten fragt, der hat einen anderen Misstrauenswert im Beruf als Leute in anderen Berufsfeldern. Insofern da eine quasi geteilte Antwort. Das eine ist, wir müssen lernen, erstmal uns selber zu vertrauen, ja, unsere eigenen Fähigkeiten. Wenn ich sage, ich kann, wie bei meinem Beispiel des digitalisierten Behördenprozesses, ich kann das bewältigen, ja, und ich nicht verzweifle, nicht nach dem ersten Klick und wenn der Handyscan mit dem Personalausweis nicht vernünftig funktioniert. Das ist etwas, von dem ich starte mit dem Bewusstsein, ich kann das. Das kann dann nachher immer noch schief gehen. Damit fängt die ganze Geschichte an. Das Vertrauen in staatliche Institutionen muss auch wiederhergestellt werden. Und das bedeutet, das ist eine Aufgabe für jeden von uns zu sagen, okay, was ist denn positiv in diesen Kontakten? Was ist denn positiv an der Schule meiner Kinder? Was ist denn positiv an meiner Arbeitsstelle, am Verhalten der Organisation? Was kann ich denn da mitnehmen? Also wir neigen immer sehr dazu, stark dazu, uns auf Negative und Verluste zu konzentrieren. Simpler psychologischer Effekt. Nur das führt natürlich dazu, dass durch Berichterstattung und Medien man in so einen Abwärtsstrudel gerät und sagt, okay, hier wird ja gar nichts mehr richtig gut. Und wichtig ist für mich, wir können die Lage nicht insgesamt einschätzen. Ja, also wir haben keinen Bürgerkrieg vor der Haustür, wo man sagt, okay, es ist jetzt wirklich gefährlich, über die Straße zu gehen, sondern alles, alle Entscheidungen und Wertungen, die wir treffen, sind eine individuelle Abwägung. Die kommt nicht von außen. Wir schieben gerne die Verantwortung weg. Ja, das steht doch da, dass alles schlimmer wird. Ja, dann sage ich, ich muss aber erstmal auf deinen Kontostand gucken, auf die, weiß ich nicht, Schulabschlüsse deiner Kinder, auf die materielle Situation, die ihr selber habt. Und dann können wir gucken, wie wir damit umgehen. Also der psychologische Trick ist an der Stelle, erstmal auf die eigenen Fähigkeiten und Einflussmöglichkeiten zurückzugehen. Und das kann aber auch sein, und das ist tatsächlich, darüber würde ich mich tatsächlich mehr freuen, mehr Interesse an kommunalen Entscheidungen. Wo geht die Straße lang? Welche Schule wird ausgebaut? Wo gibt es einen neuen Sportplatz? Das sind Sachen, wo ich auch individuell mitentscheiden kann. Da kann ich hingehen und sage, ich halte das für eine Schwachsinnsidee, können wir nicht den Sportplatz auf die andere Seite machen.
Und das stärkt natürlich dann auch wiederum das Vertrauen. Das ist übrigens, vertrauen Sie der Nahbetrachtung, vertrauen Sie Ihrem Abonnement der Nahbetrachtung, vertrauen Sie dem Like der Nahbetrachtung und vertrauen Sie auch der E-Mail-Adresse podcast@nahbetrachtung.de, dass diese Nachricht, die Sie dorthin schicken, an podcast@nahbetrachtung.de sowohl bei MC als auch bei mir ankommen wird. Vertrauen ist gut, haben wir gelernt. Kontrolle ist manchmal besser. Mit solchen Plattitüden kommen wir aber nicht weiter. Vertrauen fängt immer auch beim Selbstvertrauen an.
Und die Auswirkungen von gesundem Selbstvertrauen sind größer, als wir denken. Also unterschätzen Sie nicht Ihre eigenen mentalen Fähigkeiten. Nur denken Sie an die Turnhalle mit den halbvollen oder halb leeren Gläsern. Es liegt wirklich an uns.
Zu viel Vorsicht und Misstrauen ist also genauso ungesund wie auch zu wenig. Das war unsere vertrauensvolle Folge zum Thema Vertrauen. Witzigerweise, kurz vor dieser Aufzeichnung, habe ich selber nochmal an einer Umfrage teilnehmen können zur Sonntagsfrage. Und Sie können mir vertrauen, ich habe stabil das angekreuzt, was ich auch beim letzten Mal angekreuzt habe. Aber somit bin ich natürlich nicht nur Beklage des Systems, sondern auch Teil des Systems. Das war's mit Diplompsychologin Maria-Christina Nimmerfroh.
Und Medien- und Kommunikationstrainer Tom Buschardt.